denke, dass wir als Große etwas anders feiern, aber genauso mit unserem offenen Herzen, um uns von Gott beschenken zu lassen, um auf ihn zu hören. Ja, erstmal möchte ich sagen, schön, dass ich wieder da sein kann bei euch. Ich bin zwar schon 14 Tage wieder im Dienst, aber ich war nur mit einigen begegnet in einigen Veranstaltungen bei uns hier und in Merzig. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Es gibt ja Durchlässigkeit in unser Leben, auch wenn man nicht da ist und krank ist. Es gibt ja verschiedene Kommunikationswege, auf denen Nachrichten kamen, dass für mich gebetet wird, dass man an mich denkt, dass man mir alles Gute wünscht und so weiter. Ganz herzlichen Dank dafür. Das tut gut, das einfach so mitzukriegen, die Vielfalt der Zuwendung, die das ja zum Ausdruck bringt. Über meine Befindlichkeit will ich so viel nicht sagen, außer dass ich die vergangene Woche, also diese Woche, die hinter uns liegt, dass das die erste seit 1,5 Jahren war, wo es verhältnismäßig erträglich war, auch mit den Schmerzen, und es darf so weitergehen. Damit kann ich leben. Ja, in der Adventszeit, allerdings auch vor Geburtstagen, da gibt es eine Frage, die man immer wieder hört: Was willst du eigentlich haben? Was sollen wir dir eigentlich schenken? Und ich weiß nicht, wie ihr darauf reagiert, ob da sofort innerlich in euren Gedanken, in eurem Kopf die Tür aufgeht und euch alles einfällt, was ihr schon immer haben wolltet. Mir geht so, mir fällt nichts ein. Und das nicht erst seit kurzem, schon seit ganz langer Zeit. Ich sage dann immer: Du, ich brauche eigentlich nichts. Ich bin zufrieden, ich habe eigentlich alles. Und ich karikiere das jetzt mal so ein bisschen, so diese weihnachtlichen Gaben. Ich habe schon auch anderes gekriegt, die man so gemeinhin kriegt, da habe ich Überfluss von. Ich habe unendlich viele Socken. Ich habe ganz viele Krawatten, ich habe bestimmt 30 Hemden, ich habe bestimmt 25 Pullover, ich habe 9 Anzüge, so und so viele Jackets, die Anzüge passen langsam wieder, weil ich doch wieder schlanker werde und so weiter. Das ist alles, was ich habe alles, was ich brauche an dieser Stelle. Dann Bücher habe ich auch genug. Und Werkzeug auch. Und sowas, was will man noch mehr? Ich brauche nichts. Ich habe eigentlich alles. Ich habe da keine Wünsche, mir fällt da auch nichts ein. Und wenn dann irgend so eine Feier ist und ich krieg jetzt nichts, dann bin ich nicht traurig. Überhaupt nicht. Oder ich kriege eine Kleinigkeit. Durch viele Kinder und Enkel hat man das ja schon, da kriegt man Kleinigkeiten, selbstgemachtes, was gemaltes und so. Das freut mich einfach sehr. Und natürlich, es gibt was anderes, das wächst mit unserem Leben, wo wir merken, was einen Wert hat. Über das freut man sich dann ganz besonders. Man freut sich über eine schöne Zeit der Gemeinschaft. Man freut sich über Nähe, die man miteinander hat. Das tut einfach gut. Man freut sich über Vertrauen. Das ist schön, wenn Beziehung wächst zu den Enkelkindern. Es ist schön, wenn die Beziehung, die schon lange währt, zu den Kindern immer noch geprägt ist oder mehr denn je geprägt ist von Wertschätzung und Vertrauen. Das tut einfach gut. Und wenn die Tage, wo man sich dann beschenkt, mehr Nähe möglich machen und man diese Nähe wahrnehmen kann, das ist eigentlich schön. Aber wenn ich so überlege, von diesen ganzen materiellen Dingen habe ich eigentlich Überfluss, ne? In der Bibel heißt es ja, wenn einer 2 Hemden hat, soll er teilen. Was mache ich denn mit meinen vielen Anzügen? Gebe ich jetzt 4,5 Anzüge ab? Dann kann ich immer noch weiter teilen und immer noch weiter teilen, oder gibt man ein, behält man ein und die anderen gibt man ab. Also ich habe Überfluss. Ich habe nicht nur, um einmal zu teilen, sondern ich kann in ganz vielen Dingen ganz oft teilen, weitergeben, Anteil geben und so weiter. Nicht nur darin. Und ich habe das dann so wahrgenommen, gerade jetzt kam ja wieder diese Frage auf Weihnachten und ich hatte ein bisschen mehr Zeit ja zu überlegen, ob man in solche Richtungen zu überlegen, dadurch, dass ich ja krank war. Und ich habe einfach gedacht, ich bin auf der Sonnenseite des Lebens. Ich bin wirklich im Überfluss. Ich habe von ganz, ganz vielen Dingen mehr als reichlich, mehr als man braucht. Es ist oft schon so, die Regale reichen nicht, egal wo. Ob in der Werkstatt, ob in dem Büro, ob irgendwo, der Schrank platzt aus den Nähten und so weiter und so fort. Und dann, als ich das so wahrgenommen habe: Mensch, was hast du alles? Was ist alles möglich gewesen? Was darf alles zu deinem Leben gehören? Zu unserem Leben gehören als Familie? Was können wir alles auch tun und konnten wir tun in dieser ganzen Zeit, auch materiell? Dann kommt anderes noch im Blick, auch in dieser Zeit. Der Blick wird weiter, wenn wir uns Zeit nehmen und wir kriegen das ins Blickfeld, dass wir auch gerade in der Adventszeit und Weihnachtszeit, eine Zeit, die ja zwischen diesen beiden Kommen Christi ist, die die Existenz unserer Gemeinde beschreibt, nach dem ersten Kommen Jesu, vor dem zweiten Kommen Jesu, leben wir von der Großzügigkeit Gottes. Und die Großzügigkeit Gottes wird wirklich sichtbar und spürbar. Die wird wirklich wahrnehmbar in unserem Leben. Und ich kann ganz oft sagen, von dem, von was ich lebe, jetzt meine ich nicht die Krawatten und diese äußeren Dinge, sondern von dem, was Gott tut, weil er da ist, weil er gekommen ist, weil er unser Leben reich machen möchte, weil er uns Anteil geben möchte an seinem Überfluss, sage ich ganz oft, so ist unser Gott. Es ist schön, in seiner Fürsorge zu leben. Und die Fürsorge Gottes, die ist nicht nur eingleisig, ist nicht nur ein schmaler Ausschnitt seiner Liebe, sondern die ist ganz weit gefächert. Weil Gott ja weiß, wie bedürftig wir sind. Wir brauchen ja nicht nur Kleidung, Nahrung und Anziehen. Und ich fand das im Gebet von der Eugenie gerade so, die brachte das zum Ausdruck, sprach von der großen Gnade. Also da ist viel Gnade, von der großen Barmherzigkeit Gottes. Und dann sehe ich, da lebe ich schon so lange von. Und da lebe ich so konkret mit dieser Barmherzigkeit und von dieser Barmherzigkeit Gottes. Und ich kann das sagen, ich empfinde diese Zeit, er beschenkt uns aus seiner Fülle. In Jesus, in seinem ersten Kommen, das, was wir Weihnachten feiern, fängt das an, sichtbar zu werden. So sichtbar, dass es richtig wahrnehmbar ist, dass es uns erreicht, ganz intensiv. Gott macht das ja immer, auch in der Geschichte des Volkes Israel. Er handelt, damit sichtbar wird, wie er ist. Und wie ist er denn? Ein Gott, der über so lange Zeit zu seiner Erwählung steht, zu seinem Volk und für sein Volk sorgt, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Mit Wunder, mit Machtwirkungen und vor allen Dingen mit Treue. Und über allem steht diese verbindliche Gnade, wozu ich mich einmal entschieden habe, dazu stehe ich. Und ich habe mich für euch entschieden und dazu stehe ich. Und dann halte ich nicht zurück und dann bremse ich nicht, sondern dann habt ihr immer Anteil an allem, was mir gehört. Der Paulus hat das mal ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, aber deutlich zum Ausdruck gebracht, im Römer 8, Vers 32, da sagt er, der Gott, der seinen eigenen Sohn hingegeben hat, und das wird ja sichtbar zu Weihnachten, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und dieses alles ist gar nicht erfassbar. Ist gar nicht gedanklich voll durchdringbar. Wir können es wahrnehmen, wir können anfangen, es wahrzunehmen, dieses alles. Alles, was Gott gehört. Alles, was seine Wirklichkeit, seine Herrlichkeit, sein Reichtum, sein Gottsein ausmacht. Wie sollte ich euch mit ihm nicht alles schenken? Und wir merken, wir kommen hinein, wenn wir das denken, wenn wir das anfangen wahrzunehmen, wenn das unser Herz erreichen darf, dass wir von Fülle reden, von großer Gnade, von Überfluss. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade steht schon in Johannes 1, Vers 16, am Anfang des Evangeliums. Das ganze Glück des Lebens liegt darin, dass wir Beschenkte, Gesegnete Gottes sind. Dass wir die Schätze des Lebens, die Gott uns geben will, empfangen dürfen. Dieser Gott teilt mit uns Menschen sein Leben, seine Freude, seinen Reichtum, seine Ewigkeit, seine Liebe, seine Herrlichkeit, seine Herrschaft, seine Leidenschaft. Was teilt er nicht mit uns? Er teilt mit uns. Er lässt uns nicht allein. Er ist einfach da. Und dann passiert gerade das, denke ich, auch gehört zu unserer Existenz zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu. Wir können immer wieder Zeiten haben, wo wir das wahrnehmen, wo das unser Herz voll macht, wo wir keine Worte mehr finden, weil das uns so berührt, so ist mein Gott. So handelt er, so wirkt er. Und dann wird uns diese ganze Weihnachtsstimmung verdorben. Weil wir leben zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu. Wir leben in einer Wirklichkeit, die uns immer wieder erreicht. Ich habe das jetzt ein bisschen steil gesagt, verdorben, aber es berührt uns auch noch was anderes, es trinkt noch was anderes hinein. Auch gerade in der Adventszeit kriegt man unheimlich viel Post. Offiziell wir jetzt als Gemeinde. zum Beispiel und ich auch privat. Der Briefkasten ist pickepacke voll. Ganz viele christliche Werke, christliche Einrichtungen schicken Briefe. Und was bringen sie zum Ausdruck? Auch positiv ist natürlich, was Gott wirkt und was Gott tut, aber wir brauchen Geld. Das größte Thema zu Weihnachten ist gleichzeitig Geld. Nicht nur, weil ich 7 Kinder habe und 9 Enkel, sondern und 4 Schwiegerkinder. Das größte Thema, was mir begegnet ist, jetzt durch die Post, wenn ich jetzt nicht die Weihnachtsbotschaft oder Adventbotschaft gelesen habe, die ja immer im Bibelvers bei jedem christlichen Werk vorher dasteht, da kam die Bitte um Geld, um Spenden. Manche Werke haben es genau aufgelistet, so sieht unser Haushalt aus und uns fehlen noch 300.000. Und ich kriege eine Menge Anrufe. Und bei vielen Leuten geht es wirklich um Not, aber auch um materielle Not. Gerade jetzt merken sie es, sie würden gern und können nicht. Da ist nichts, mit dem sie das tun können, was sie gerne wollen. Zum Beispiel ihre Kinder beschenken. Und wir werden schmerzhaft damit konfrontiert, auch durch die Medien. Die letzte Zahl war, habe ich jetzt gehört, dass es 70 Millionen Menschen gibt, die in irgendeiner Weise auf der Flucht sind oder Vertriebene sind. 70 Millionen Menschen. Und kennen wir ja alle, wir haben so Mechanismen und die brauchen wir auch, um klarzukommen mit diesem Leben. Wir denken uns jetzt nicht in jedes Schicksal rein. Aber trotzdem berührt es uns doch. Wenn du das weißt, was das bedeutet, kein Dach über dem Kopf zu haben, kein Zuhause zu haben. Wir kriegen das jetzt gar nicht mehr so doll durch die Medien mit. Die zeigen uns jetzt nicht die Bilder, aber da sind immer noch Leute unterwegs, bei jedem Wind und Wetter. Auch wenn es jetzt frühlingshaft erlebt wird, die nicht weiterkommen, die irgendwo festhängen. Ganz viele Menschen, ganz viele gerade Afrikaner hängen im Sudan und in Libyen fest, unter ganz schweren Bedingungen. Und ganz viele Christen kostet das das Leben, die Flucht durch diese Länder, weil sie bestimmt sind von Gruppierungen, die ihnen nach dem Leben trachten, Christen. Die werden aussortiert, selektiert. Vielleicht gebraucht man sie noch, um zu erpressen, irgendwelche Gelder. Überall, wenn ich das mal so sagen darf, begegnet mir das auch. Die Not, die ja nach Spenden fragt, nach Geld, nach Hilfe in dieser Zeit. Die Not brüllt und wir können nicht wirklich ruhig und zufrieden unseren Überfluss genießen. Und Überfluss meine ich überhaupt nicht negativ. Wir können es nicht so zufrieden genießen, nicht ausblenden, wie es wirklich aussieht unter den Menschen. Oder wir haben ein steinernes Herz. Oder wir haben schon so Mechanismen trainiert. Ich weiß es nicht. Gerade die Zeit hat mich darüber nachdenken lassen. Über diese Spannung zwischen dem, was ich alles habe, was alles zu meinem Leben gehört, was ich auch genießen darf, indem ich leben darf, und dem Anspruch an mein Leben im Blick auf die Bedürftigkeit, ganz große Bedürftigkeit anderer Menschen. Einige von uns werden am 22. Dezember beim Kinderfest in Lebach sein, dort im Aufnahmelager. Ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber es sind tausende Menschen da. Und nicht nur an dieser Stelle. Und diese Menschen warten, dass sie irgendwo wieder in Sicherheit, Frieden, Heil, Heimat und Leben und Ruhe finden. Und dann können wir sagen, ja, wir helfen gern. Wir machen das ja. Ganz viel besteht daraus. Heute gibt es nach dem Gottesdienst im Bistum eine Haiti-Aktion. Nächsten Sonntag wieder Thailand-Aktion. Am ersten Sonntag Äthiopien-Aktion. Und viele andere praktische Dinge wir machen und wir tun. Sprechen von einer herzerwärmenden Willkommenskultur oder von einer neuen Kultur der Hilfsbereitschaft in unserem Land. Aber ich möchte mal auch Fragen stellen, die mancher vielleicht auch schon immer wieder mal in dem Zusammenhang mit seinen Möglichkeiten und den Ansprüchen, die sich stellen durch die Dinge des Lebens, Fragen gestellt hat. Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Wo ziehe ich meine Grenze bei allem Überfluss? Wie viel können wir teilen? Das sind nicht nur Fragen, die manche Politiker sorgfältig bedenken und andere Politiker im ständigen Wahlkampfmodus populistisch ansprechen, um die Stimmen der verängstigten Bundesbürger für sich zu gewinnen. Das sind Fragen, die uns alle ganz konkret beschäftigen. weil wir zu Christus gehören. Und weil Gott uns gerade in dieser Zeit zwischen seinem ersten Kommen, was wir feiern, Weihnachten im Rückblick, und seinem zweiten Kommen, hier hineingesetzt hat in diese Welt, genau in dieser doppelten Existenz, als Empfangene und als Gebende. Helfen tun viele, Hilfsbereitschaft und Menschenliebe finden wir auch in anderen Kulturen. Jetzt ist auch die Zeit der Humanisten, die haben ein neues Comeback und wir wollen Gott ehren. Und wir wissen auch aus ganz vielen Aussagen, zum Beispiel im Alten Testament, dass wir Gott auch gerade dadurch ehren, glaubwürdig ehren können, dass wir die realen Nöte wahrnehmen und da reagieren. Und andere helfen wiederum, weil es irgendwie politisch oder auch wirtschaftlich positiv ist. Ja, wir wollen helfen, aber wie? Wir wollen teilen, aber wie viel? Wir wollen zusammenarbeiten, doch mit wem und wie viel von dem Überfluss soll denn nun weiterfließen? Nach welchen Maßstäben spenden wir und legen uns in Zeug und investieren wir uns? Und das ist eine Frage, die vielleicht jetzt mancher so nicht stellt, aber ich finde sie wichtig. Die eine Frage, die sich der Gemeinde Jesu stellt, zwischen dem ersten Kommen Jesu und seinem zweiten Kommen. Und wir wollen auf der anderen Seite auch nicht einen Knebel in unserem Halse haben, an dem wir ersticken, der uns es unmöglich macht, ein Danklied zu singen. Nein, aus Dankbarkeit wollen wir uns neu besinnen. Wir wollen genießen und wir wollen teilen. Gibt es für uns Christen, die wir so gesegnet sind, in diesem Land auch materiell, eine Hilfekultur? Wir sprechen von christlicher Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Wie sieht das konkret aus? Hat Gott dafür vielleicht Muster gegeben oder etwas erschlossen, in dem wir denken können? Gibt es einen Maßstab oder ein Muster dafür, wie wir Christen teilen? Und wie viel? Und ich glaube nicht, dass es überflüssig ist, über diese Frage nachzudenken. Ich möchte eine Überschrift über diese Predigt setzen. Das ist nachher nicht der Predigttext, aber die ist im Grunde schon programmatisch. Damit hat Gott schon etwas deutlich gemacht im Leben des Vaters des Glaubens Abrahams, das sich nachher widerspiegelt in dem, worum es eigentlich geht. Da spricht Gott in 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich segnen, damit du den Überfluss genießen kannst und alles, ja. Aber zwei Dinge werden da genannt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich denke, das beschreibt diese neue Existenzweise des Menschen, der zu Gott gehört. Der lebt als Bedürftiger von dem Schenken Gottes Segen. Da dürfen wir auch Überfluss, aber Schenken Gottes drin wahrnehmen. Da dürfen wir das ganze Spektrum von den Heilswirklichkeiten bis zu den materiellen Dingen sehen. Aber Gott hat noch was anderes im Blick. Er schafft noch eine andere Dimension unserer Existenz. Du bist nicht nur bedürftig und Empfangender, sondern du wirst zum Gebenden. Zwei Dinge tut Gott. Uns segnen, auf unsere Bedürftigkeit reagieren, aber in einem Maß, das uns in die Lage versetzt, Gebende zu sein. Finde ich eigentlich ganz wichtig. Und wir merken, wie praktisch das nachher an ganz vielen Stellen immer wieder ins Blickfeld gebracht wird. Oft im Alten Testament als Korrektur oder Kritik, aber auch neutestamentlich wird das ganz stark aufgegriffen. Diese beiden Aspekte der Existenzweise der Menschen und ich will das für uns so sagen, die zu Christus gehören. Ich habe mich gefragt, ob es überflüssig ist, darüber zu predigen. Ich habe auch gedacht, vor Weihnachtszeit nehmen adventliche Themen und alles Mögliche. Aber mir wurde das ganz wichtig, wir leben zwischen den beiden Kommen und das stellt ganz viele praktische Aspekte ins Blickfeld. Wie gehen wir angemessen mit Segen und Überfluss und der Not um? Können wir auch so sagen. Die Frage können wir auch stellen. Denn die beiden Dinge bringen Gott zusammen. Die bringen das schon zusammen mit der Aussage, die er über das Leben Abrahams gemacht hat. Er bringt diesen Aspekt des Überflusses, des Gesegnetseins mit diesem Aspekt der realen Not in dieser gefallenen Welt zusammen. Er behandelt das nicht getrennt. Liest man das Wort Gottes, so fällt auf, dass dieses schon häufiges Thema im Alten Testament ist und im Neuen Testament greift Paulus diese Frage auf. Ganz konkret. Wir werden uns vielleicht wundern, wie konkret. Ich lese uns gleich den Text. Damals waren es die griechischen Christen, die der Paulus gewinnen wollte, um den Menschen in Jerusalem zu helfen. Andersrum, ne? Diese brauchten nicht nur Gebete und Weissagungen, nicht nur gute Worte und Absichten, sondern die brauchten Geld und konkrete Hilfe. Heute winken die griechischen Freunde selber und rufen, komm und helft uns. Sieht jetzt wieder andersrum aus. Damals waren die, die gefragt wurden, könnt ihr nicht, denn die Jerusalemer haben Not. Unzählige Hände strecken sich nach uns aus. So habe ich das empfunden. Erst denke ich so über meinen Überfluss nach, wie gut es mir geht, materiell und geistlich, körperlich nicht so, materiell und geistlich. Und dann begegnet mir auf einmal die schreiende Not. Und ich habe gemerkt, ich muss dann meinen Standort neu bedenken. Ich habe noch nie auf meinem Geld gesessen, nie auf meinen Dingen gesessen. Ich habe noch nie Gelegenheit gehabt zu horten. Aber trotzdem konnte ich diese Frage nicht abweisen. Hören wir mal, was der zweite Brief an die Korinther uns da sagt. 2. Korinther 8, die Verse 1 bis 15. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, weil es flüssiger geschrieben ist und jetzt zum Hören auch leichter ist. Nachher werde ich, wenn ich zitiere die einzelnen Verse, wenn wir ein Stück den Text entlang gehen, dann werde ich aus der Schlachterübersetzung zitieren. Also, um das nochmal zu verorten, wir befinden uns im Alltag bei diesem Text zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Im Alltag. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hatte. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Fülle erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus und die taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in einer anderen Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartung, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Ihr Verhalten hat uns ermutigt, den Titus zu bitten, dass er sich bei euch erneut um die Geldsammlung kümmert, die er ja schon früher einmal in Angriff genommen hatte, und dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus der Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, der hatte nicht zu wenig. Es geht noch weiter, es ist nicht nur dieser Teil des Textes, auch im nächsten Kapitel geht es um so ganz konkrete Dinge wie Geld. Und es wird nicht losgelöst von dem Begriff der Gnade und des Liebeswerkes und der Freude, sondern ganz selbstverständlich miteinander verbunden. Es ist ein bisschen Textgeflecht, aber ich denke, wir werden es ein Stück aufschließen können. Und der Paulus fährt nach diesen konkreten Anleitungen zur Opfersumme fort und leitet das dann in dem nächsten Kapitel mit den charmant gewinnenden Worten ein. Ich halte es für überflüssig, euch über den Dienst der Heiligen zu schreiben, denn ich kenne eure Bereitwilligkeit. Er unterstellt aber gleichzeitig, sei seine Anmerkung schon ausreichend, um hier die Körbe überfließend voll zu bekommen, wenn es um Hilfe und ums konkrete Abgeben geht. Aber diese kurzen und komplexen Anmerkungen in den Sätzen wollen wir uns näher anschauen. Und wir merken, wenn wir das lesen, Gottes Wort tippt dabei genau diese Fragen an, die uns heute bewegen. Was motiviert eigentlich die Christen zu helfen? Nach welchem Muster gehen sie dabei vor? Und schließlich, was ist bei aller Hilfsbereitschaft der Maßstab, den die Gesegneten anlegen, um die überfließende Gnade zu verteilen, weiterzugeben? Gucken wir uns die Motivation der Gnade an. In den ersten Versen unseres Textes weist der Paulus auf einige Vorbilder hin, die in den mazedonischen jungen Christengemeinden vorhanden sind. Vielleicht sind die Philipper gemeint oder die Christen in Thessalonik. Ich weiß nicht, wen er dabei vor Augen hat. Aber er spricht von der Gnade Gottes, der Charis. Und er spricht von der überfließenden Freude, der Chara, die daraus folgt. Aus der Gnadenerfahrung wächst Freude. Und wenn wir Kapitel 8, 1 und 2 lesen, jetzt nach der Schlachterübersetzung, dann heißt es, wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes, von der Charis, berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Und dann kommt erst was Irritierendes. Dann heißt es, in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Mal ganz ehrlich, bist du motiviert, wenn die Bedingungen, in denen du gerade lebst, eine Prüfung und Bedrängnis ist? Und bist du motiviert, über was kann ich geben, nachzudenken, wenn du selber mit tiefer Armut zu tun hast? Das schließt dich doch gleich von diesem Thema aus. Das ist doch für dich erledigt. Du bist doch gleich auf der Seite des Herr, segne mich. Ich bin Empfangender. Mehr ist nicht drin. Und sogar die Leute in dieser zwiespältigen Situation stehen unter diesem Aspekt des Gedanken Gottes, ihr seid Empfangene und ihr seid Gebende. Dazu setze ich euch in die Lage. Das ist eure Existenz, für die ich sorge in der Zeit zwischen meinem ersten und meinem zweiten Kommen. Meine Gedanken für eure Existenz in dieser Weltwirklichkeit. Es ist die Gnade, die auch wir hier erfahren können. Wir sind in allen Lebenssituationen mit Christus verbunden. Dann schließen wir uns mal ein bisschen in Reichtum. Jetzt als Christen in Mazedonien, die vielleicht nicht irgendwo alle ein dickes Konto hatten, sondern scheinbar nicht. Und die noch Schwierigkeiten hatten. Was ist dann trotzdem Wirklichkeit? Was ist dann trotzdem die sichtbare und spürbare Gnade? Sie sind mit Christus verbunden. Er hat den Weg zu Gott freigemacht. Sie sind mit dem lebendigen Gott verbunden. Sie reden nicht nur von der Kraft der Vergebung, sondern sie haben die erfahren. Sie leben davon, dass das Blut Jesu sie reinwäscht von aller Schuld, von aller Anklage, von jedem Verdammnisgedanken. Sie haben durch die Gnade Gottes ewiges Leben und ein ewiges Zuhause bei Gott. Ja, auch wir gehören wie seinerzeit die Christen in Mazedonien zu den Begnadigten und Begnadeten. Zwei Dinge, die Gott wirkt. Jesus aber nicht nur für uns, sondern durch den Heiligen Geist lebt er in jedem Christen. Er ist sozusagen in uns hineingeboren, er ist in uns auferweckt und lebt verborgen in uns. Jeden Tag, jede Stunde des Lebens. Und niemand kann uns diese Freude, diese Gnade rauben. Wenn wir da uns nicht Zeit für nehmen, wenn wir nur immer unsere materielle Situation jetzt begucken, egal wie sie aussieht, immer die Schränke, sind sie voll, sind sie leer, der Kühlschrank voll oder leer, ich weiß nicht, ne, Konto voll oder leer. Wenn wir das nur begucken und wenn es nicht ganz tiefgreifend unsere Praxis des Lebens mit Gott ist, dass wir immer wieder genau hingucken und uns dafür Zeit nehmen, was ist uns denn geschenkt in Christus? Was bricht denn da an mit dieser ersten Kommen Jesu? Und was dürfen wir alles empfangen, jeden Tag? Und von was leben wir? Und wie weitreichend ist das schon durch die Verheißung Gottes in unserem Leben, was uns alles gehört? Wofür der Geist dann noch das Unterpfand des Erbes ist, sozusagen die Bestätigung, dass wir erbberechtigt sind. Dafür brauchen wir immer wieder Zeit. Das muss immer wieder passieren. Deswegen sind das auch die zentralen Themen einer Gemeinde. Was ist uns in Christus geschenkt? Was hat Gott getan? Wie konkret ist seine Gnade? Aber wie gesagt, das ist nur der eine Aspekt. Zu sehen, wie Gott auf unsere Bedürftigkeit reagiert, mit Überfluss. Der andere Aspekt ist, er hat gleichzeitig immer so viel für uns, dass wir auch Gebende sein können, nicht nur bedürftig Empfangende. Die Christen in Mazedonien waren nicht etwa reich, sodass sie menschlich im Überfluss leben würden, wie einige vielleicht von uns heute. Sie waren bitterarm und sie mussten durch große Prüfungen und Bedrängnis und Ängste gehen. Hallo! Bedeutet das etwa, dass arme Menschen freigebig sein sollen? Ja, dass eine tiefe Armut geradezu eine Freigebigkeit zutage fördern kann? Und dann merken wir sofort, was ist das für eine Erfahrung der Gnade? Wenn ich das nicht gemerkt habe, wie satt sie meine Seele macht, wie sie mir so viel gibt und wie sie nicht, auch wenn ich denke, ich verzehre sie, weil ich so einen Bedarf habe, nicht verbrauchen kann. Es geht also nicht darum, dass ich schaue, was ich noch im Keller liegen habe, was ich sozusagen übrig habe, sondern es geht um eine neue Dimension, eine neue Realität der Verbindung mit Christus, mit Gott. Das ist das Erste. Ein Pastorenkollege erzählte mir von einem Besuch in einer Migrantengemeinde hier in Deutschland. Und er sagt, er hat noch nie so eine freudige Kollekte erlebt. Er beschreibt das dann, warum die freudig waren. Also die haben dabei getanzt. Das kriegen wir nicht hin, kriege ich nicht hin. Also muss ich sagen. Und es flossen auch Tränen. Aber nicht, weil es so schmerzlich und schwierig war, da sie abgeben mussten, sondern weil sie sich beschenkt wussten und sich getragen wussten von diesem Gott, in dem aller Reichtum innerlich und äußerlich seine Quelle hat. Alles, was ich bin, gehört Gott. Ich gehöre Gott. Und mein Gott schenkt große Gnade, überfließenden Reichtum an Gnade und Barmherzigkeit. Und sie gaben nicht nur nach ihrem Vermögen, nach dem, was sie verkraften konnten, sondern darüber hinaus. Unser Text, Verse 3 und 4, denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig, diese Armen in der Bedrängnis. Und sie baten uns mit viel Zureden, dass wir die Liebesgabe, Griechisch steht da Charis, und ihre Gemeinschaft beim Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Christen sind in allen Lebenslagen und Situationen mit dieser Gnade, mit diesen Kräften Gottes verbunden. Christus begleitet uns in allen Lebenssituationen, er lebt in uns. Unsichtbar, aber ganz real. Er ist für uns, in uns und will durch uns helfen, reden und handeln. In allen Lagen des Lebens, in den Zeiten des absoluten Überflusses, materiell und innerlich, aber auch in den Lagen der absoluten Tiefe, Armut und Bedürftigkeit. Er ist da. Er ist da. Die Christen in Mazedonien haben geholfen und gegeben aus der erfahrenen Gnade heraus. Und so nimmt Paulus das gleiche Wort, um dieses Liebeswerk, diese Hingabe und die Opfer zu beschreiben. Charis, sagt er, mit dem gleichen Wort. Das waren also, darf ich mal so sagen, Charismatiker, die nicht nur empfangen konnten, sondern die hatten das andere auch im Blick. Das ist auch ein Charismatiker. Jemand, der beschenkt ist, Gnadengabe von Gott, aber eben auch freigebig. Begnadigte, Begnadete, Gesegnete, die zum Segen werden. Empfangen und geben. Normalerweise sagen wir geben und nehmen, ne? Für unsere Existenz ist das andersrum, nehmen und geben. Und das dürfen wir. Dafür brauchen wir uns nicht schämen, dass wir bedürftig sind. Und darin, empfangen und geben, sieht Gott die Verwirklichung seiner Wesensart und die Verwirklichung unserer Bestimmung in dieser Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen. Sie waren vollkommen mit diesem Christus verbunden und sie sahen auch in dem anderen Hilfsbedürftigen immer zuerst ihren Herrn Jesus und dann auch die Menschen. Auch das ist etwas, was hier in den ersten Versen auffällt. Sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern ja, sie gaben sich selbst hin, zuerst dem Herrn und dann uns. Ich möchte ein paar Gedanken schon mal zusammenfassen, was wir da lernen können, was da hörbar wurde, wie es um die Motivation steht, zu teilen und den Überfluss, wie eine überfließende Gnade zugleich in Freude zu genießen. Da heißt es zuerst, denke ich, zusammengefasst, Christen sind motiviert durch die Erfahrung der Gnade Gottes. Damit beginnt es. Da ist die Schlüsselsituation. Das muss erlebt werden. Das muss empfangen und erschlossen werden. Das nächste, Christen erleben die Nähe und Gnade Gottes auch in Zeiten der Bedürftigkeit, der Not und der Armut. Und das dritte aus diesem bisherigen Textteil, Christen sehen in dem Hilfsbedürftigen nicht nur den Menschen, den Mitmenschen, sondern auch den Herrn. Alles, was wir empfangen, loslassen, alle Freude, alle Gaben, alle Tränen, alle Ansprüche, bringen wir in Verbindung mit diesem Jesus, diesem Herrn der Gnade. Und zuerst dem Herrn, das heißt als Reaktion auf sein Tun. Da binde dich an. Das andere verschleißt sich. Das andere ermüdet nur, wenn ich, ohne dass ich es für den Herrn tue, durch den Herrn tue, aus dem, was er mir geschenkt hat, motiviert bin, wenn das so aussieht, das verschleißt sich, das ermüdet. Wir sind in diesem Christus reich. Wir sind reich Begnadete, so wie die Christen in Mazedonien oder in Korinth seinerzeit, an die der Apostel Paulus sich wendet. Vers 7. Aber wie ihr in allem reich seid, da nennt er geistliche Dinge, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis, in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Also wieder den gleichen Charakter haben, wieder den gleichen Charakter von dem geprägt, was Gott tut. Nicht als Rechenexempel nur. Warum betont Paulus diese Gnadenmotivation so sehr? Weil er sich auch über die Echtheit, die Lauterkeit unseres Umgangs, sag ich mal, mit Spenden, mit Opfern, mit Wohltaten dafür entscheidend ist. Vers 8, ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Was birgt für diese Echtheit? Und er gibt hier einen Rat, sowie eine Handlungsmaxime. Kommen wir als den zweiten Punkt, das Grundmuster der Gnade. Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade, das merken wir, das haben wir jetzt schon ein paar Mal im Blick gehabt, ihr kennt ja die Gnade. Das ist entscheidend. Unser Herr Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch sein Reichtum reich würdet. Immer wenn es um Loslassen, Abgeben, ja wenn es um Teilen geht, dann sollten wir uns an Jesus erinnern. an die ganz konkrete Erfahrung. Nicht nur Wissen, sondern wirklich mit unserer ganzen Existenz geht es darum, das zu begreifen und das wirklich verinnerlicht zu haben. Wir sollten diesen Gott vor Augen haben, ihn kennen. Nicht nur wissen, sondern in dieser Beziehung leben. Die prägt dann erst in dieser gleichen Weise. Wir lernen von ihm, wie man mit Reichtum, mit absolutem Überfluss umgeht, wenn man einer Not begegnet. In dem großen Christushymnus im Brief an die Philipper hat es Paulus wunderbar formuliert. Philipper 2, 5 bis 9. Da heißt es, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das sehen wir in der Verwirklichung im ersten Kommen Jesu. Und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst. Es hat einen Höhepunkt dann in seinem Sterben am Kreuz, wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Damit fing es an. Jesus wurde Mensch. Gott schenkt sich selber. Es geht darum, dass wir an unserem Reichtum, an unserem Überfluss nicht kleben, ihn nicht wie eine Beute umklammern, selbst wenn wir ihn als einen Segen Gottes für uns erleben. Das Muster, das uns der lebendige Gott vorgibt, lautet: Du bist bedürftig, ich segne dich, aber es geht um die Fähigkeit zu geben, dabei grundsätzlich auch. Also kann man sagen, die Vorgabe lautet: Loslassen. Irgendwo muss ein Loslassen stattfinden. Er wird arm, obwohl er reich war, aus Liebe zu uns. Wir müssen uns das fragen lassen, wie stark uns dieser Jesus, mit dem wir in Beziehung leben, mit seinem Charakter, seiner Art prägt. Es geht ja darum, umgestaltet zu werden in sein Ebenbild. Und das ist auch das Prägende, die wirkliche Erfahrung mit Christus prägt. Glauben wir, es sei christlich, immer nur die Hände aufzuhalten und zu empfangen oder gar mit Dankbarkeit immer nur zu haben und anzuhäufen? Wenn wir so ein Lied singen wie heute, ne? Immer mehr von dir, immer mehr. Wenn da nicht ein paar klare Sachen gesagt würde, wäre das ein ganz, ganz komisches Lied. Das wäre ein ganz komisches Lied. Wenn da nicht gesagt würde, was wir wünschen, immer mehr sein wie du, immer mehr. Sonst würde es ein Lied sein, das vielleicht einen frommen Egoismus kaschiert oder ausdrückt. Aber das ist ganz entscheidend. Das wollen wir mehr. Das ist eine Zielsetzung Gottes in unserem Leben. Da freut er sich, wenn wir das erbitten mit einem Lied. Das ist okay. Aber glauben wir, es sei christlich, immer nur die Hände aufzuhalten? Ich darf das mal so sagen, ne? Ja, es ist christlich. Es ist der Anfang meiner Existenz mit Gott und es ist bleiben ein Teil meiner neuen Existenzweise. Ich bin bedürftig, ich mache meine Hände auf, ich bringe das zum Ausdruck, ich sage das Gott, der allen Mangel ausfüllt, der mich mit seinem Überfluss segnet. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Eine Gemeinde, ein Christ ist nur so reich, wie er auch gibt, können wir auch sagen. Die erste Seligpreise Jesus programmatisch an dem Beginn seiner Bergpredigt stellt, lautet: Glücklich zu preisen sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. In einer anderen Übersetzung heißt es: Glücklich zu preisen sind die, die mit leeren Händen vor Gott stehen. Das ist ein Teil unserer Existenzweise, die nichts haben, wo sie Gott mit beeindrucken können. Nichts haben, um irgendwas geistlich zu wirken in dieser Welt. Nichts haben, um ihre Schuld zu tilgen. Nichts haben, um Gott irgendwie wohlgefällig zu sein. Sondern die das erkennen. Kriege ich nicht hin, kann ich nicht, bin ich nicht. Brauche ich dich. Aber was sagt Gott dann? Ja, gucken wir mal. Sondern sagt er, denen gehört das Himmelreich. Die kriegen den Überfluss. Die werden beschenkt. In dem Vers geht es dann noch nicht weiter von dem Geben, aber genau darum geht es dann als nächstes. Im Loslassen empfangen wir, so wie auch Jesus alles empfangen hat, aber nachdem er alles, aber auch alles losgelassen hat im Tod am Kreuz auf Golgatha. Wir können sagen, diese Liebe Gottes ist nicht berechnend. Diese Liebe Gottes kalkuliert nicht, was sie dafür zurückbekommt. Und ich möchte das so sagen, misst den Segen, den Gott dir gibt, nicht an dem, was du hast, sondern an dem, was du weitergeben kannst, was du weitergibst, was du losgelassen hast. Das lass uns nochmal wahrnehmen. Gott sagt, ich will mit meinem Segnen dafür sorgen, dass du weitergeben kannst. Das ist seine Grundgedanke. Das ist das Programm für unsere Existenz, was dem Vater des Glaubens Abraham schon gesagt wurde. Wir können dadurch reich werden, um in diesen Formulierungen zu bleiben, wenn wir das Armwerden Jesu ausleben lernen. Dadurch, dass wir uns durch den Geist Gottes in diese Loslassübung Gottes mit hineinnehmen lassen. Und ich denke, wir kennen es alle. So, das ist nicht nur ein Symptom, wenn man schwer depressiv ist, dass man vielleicht Verarmungsängste hat, kann ein Symptom einer schweren Depression sein. Sogar wahnhafte Verarmungsängste, ich denke, kennen wir alle, ne? Wenn so das Sparbuch immer mehr so in diese, das Sparbuch, das Girokonto ist ja schon lange nicht mehr so schön, das Sparbuch dann auch, ne, vorher noch ein paar Tausend, die man angelegt hat für das und irgendwann da nichts mehr drauf ist, 20 Euro oder was. Oh, was kommt bei der nächsten Autoreparatur und irgendwann ist das fällig und das fällig und das fällig und man hat doch sofort die innere Intention, irgendwo muss ich was auf die sichere Seite schaffen. Ne? Und ich denke daran an die Erfahrung, die Gott uns geschenkt hat in 40 Jahren mit ihm auf dem Weg als Ehepaar 38 und so weiter, war die, dass es oft hieß loslassen und dass er trotzdem geschafft hat, was nötig war und was er wollte, auch in unserem Leben dann. Aber lern erstmal damit entspannt umzugehen, ne? Oh. Damit du empfangen kannst. In diesem Muster der Gnade, dieser Wesensart Gottes, diesem neuen Leben und in diesem Handlungsmuster der Christen, wenn sie helfen, wird vom Apostel noch ein weiterer Akzent gesetzt. Bitte belasse es nicht in guten Absichten. Vers 10 und 11. Und ich gebe ihr einen Rat, es ist gut für euch, weil er nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Da sehen wir eine Not. Und überlegt mal, ob ihr die nicht auch kennt. Wir entscheiden uns zu helfen. Wir wollen es wirklich tun. Es ist also nicht nur eine Absichtserklärung, aber wir tun es nicht. Wir bringen die Sache nicht zum Ende, nicht zum Ziel. Wir können jetzt darüber spekulieren, was da alles wirkt. Das will ich mal aus Zeitgründen beiseite lassen. Das kann passieren. Ist das nicht so, dass wir, gerade auch weil wir zu Christus gehören, ganz, ganz oft gute Absichten haben im Kopf und vielleicht auch schon ausgedrückt haben? Und dann kommt all das andere, das Rechnen oder das Versehen, das bringt ja auch gar nichts, wenn wir da was tun. Es kriegt keiner mit, keine Anerkennung. Und wir können auch noch nicht mal unser Gewissen beruhigen. Gottes Wort begegnet uns an anderer Stelle mit der Aussage, wenn es nicht aus der sich wiedergebenden Agape der Liebe Gottes heraus geschieht, ist es nichts wert. Hier in seinen Ausführungen im 2. Korintherbrief setzt Paulus nun allerdings einen anderen, sehr konkreten Akzent. Er sagt, es kann ja sein, dass ihr die Absicht habt zu helfen, dass ihr etwas tut oder tun wollt, sogar mit guter Einstellung, mit einem ehrlichen Herzen. Aber ihr tut es nicht. Ihr habt vielleicht die erste Überlegung, ihr denkt, ich könnte ja mal, ich müsste eigentlich, ich sollte. Und während ihr so denkt, fühlt ihr euch gut. Doch nun, wenn es konkret wird, sagt Paulus, bitte dann vollbring es auch. Bleibt doch nicht in der Absicht stecken. Der beste und edelste Vorsatz hilft nichts, wenn er nicht umgesetzt wird. Wo bin ich in meinem Leben in der Absicht stecken geblieben? Bei Dingen, die Gott sogar mir aufs Herz gelegt hatte. Noch etwas fällt ins Auge, wenn ich nach dem biblischen Muster für unsere Hilfe, für unsere Hilfeethikfrage. Das ist ein Nachsatz, der allerdings nicht überlesen werden sollte. Er leitet sozusagen schon über zu der Frage nach dem Maßstab, dem Umfang unseres Handelns, unserer Liebesgabe. Vers 12. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat. Nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Oh, da bin ich echt froh über den Vers. Muss ich sagen. Manche Verse sind ja komisch. Gerade nachher den von dem Lastenausgleich. Ob das so klappt? Aber dieser Vers heißt doch, und er sagt was ganz Selbstverständliches, und offensichtlich verstehen wir es manchmal nicht. Du kannst nicht etwas spenden, etwas geben, was du nicht hast. Und brauchst es auch nicht. Die christliche Ethik des Helfens lebt nicht auf Pump. Sie gibt nicht aus, was sie nicht hat. Das berücksichtigt grundsätzlich unsere Bedingungen. Das berücksichtigt grundsätzlich unsere Realität. Was können wir also lernen, wenn wir nach dieser Handlungsmaxime fragen, wenn wir das Muster bedenken, das uns bisher gesagt wurde? Wieder einige zusammenfassende Gedanken. Ich schreibe die noch auf und die könnt ihr gerne dann auf Papier haben zu diesem Bibeltext. Christen sind reich, indem sie loslassen, nicht indem sie ihren Besitz wie einen Raub festhalten. Dann Christen handeln nicht nur zur Beruhigung des schlechten Gewissens, sie wollen aus Liebe handeln und sie tun es auch. Es zählt, was ich vollbringe, nicht das, was ich mir vornehme. Und Christen geben aus dem, was sie haben und nicht von dem, was sie nicht haben. Sie spenden nicht und werden dann anderen zur Last. Und gerade dieser letzte Gedanke führt uns zur Frage nach dem Maßstab. Wie viel soll ich denn eigentlich geben? Ich weiß, dass nachher manche sagen, das hat er ja gar nicht beantwortet. Er hat doch keine Zahl genannt. Und ich glaube, Gerd Mucke hat schon mal irgendwo nach einer Predigt über Politik und Wahlen gesagt, jetzt weiß ich immer noch nicht, wen ich wählen soll, weil ich nur grundsätzliche Dinge vom Wort Gottes gesagt habe über Staat und Politik und so weiter und so fort. Ja, also ich werde wieder keine Zahlen nennen. Aber nehmen wir mal den Maßstab der Gnade. Vers 13 und 15. Nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss euer Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Als ich das nochmal so gelesen habe, habe ich gedacht, haha, wenn du dich darauf verlassen könntest, dass ein Lastenausgleich stattfindet, dass da, wo du jetzt gibst, du damit rechnen kannst, wenn du mal bedürftig bist, dass aber zurückkommt. Glaube ich nicht. Ich bin ein kritischer Mensch. Ich bin ein in diesen Details manchmal ein Zweifler. Und gleichzeitig muss ich sagen, Mensch, hat doch Gott schon gezeigt. Das hat er doch schon gezeigt, dass wir mit unserer Existenz als Familie und alles Mögliche, auch in materiellen Dingen, mal die Gebenden waren und dann auch wieder die Empfangenen waren. Dass wir Menschen geholfen haben, dass andere Menschen uns geholfen haben. Ich kann doch Geschichten erzählen, wie präzise Gott über die Bedingungen meines Portemonnaies Bescheid weiß. Ich kann doch erzählen, dass ich Rechnungen in die Schublade gelegt habe von 1000 D-Mark, Komma, so und so viel. Und keiner wusste das. Und gebetet habe, hey, ich habe das Geld gerade nicht. Und es kam jemand, der die Summe nicht wusste und hat bis einschließlich der genauen Summe hinterm Komma mir Geld geschenkt. Und es war nicht immer der, der so viel hatte. Ich weiß, dass uns mal ein Schüler Geld geschenkt hat und ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen, dass er das gemacht hat, ohne Summe. Aber Gott hat ihm das ganz deutlich gezeigt. Und dem habe ich in meinem Leben nur geistlich dienen können. Dem habe ich nie einen Ausgleich geben können. Da hat Gott Wege. Und trotzdem denke ich, ob das so klappt. Und ich habe gerade in diesem Jahr so viel gespendet. Wie viel Prozent sind denn wieder zurückgeflossen? Und das Schlimme ist ja, man hilft immer wieder Leuten, wo man weiß, das wird langfristig nichts, ne? Mit Ausgleich. So. Aber ich kann trotzdem gleichzeitig, trotz meines kritischen unvollkommenen Denkens an dieser Stelle, kann ich sagen, Gott hat das ganz deutlich gezeigt. Ganz deutlich bestätigt. Ganz präzise. Wenn wir nach der Angemessenheit unserer Hilfe, unserer Spende, unseres Opfers fragen, und wir sind gleich am Ende, bringt Paulus hier den Gedanken eines Lastenausgleichs ins Spiel. Wir sollen nicht in dem Maß helfen, dass wir selbst zu Hilfsbedürftigen werden und Mangel haben, sagt er. Aber auch wir können in die Situation geraten, dass wir einmal Mangel haben und dann auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Und ich denke, wir als deutsches Volk, Ältere, noch ganz leibhaftig, existenziell, haben das erfahren. Nach dem Krieg, als alles in Trümmern lag, wie hart die Existenz war. Aber man kann auch da wieder sagen, da haben die vorherigen Feinde geholfen. Da wurden Care-Pakete gesandt, zum Beispiel. Oder eine Stadt wie Berlin, das war dann schon ein Stück später, wurde durch eine gewaltige Luftbrücke versorgt. Da haben sogar Menschen ihr Leben gelassen für. Und man erließ Schulden, großzügig, viele Beträge, die zur Wiedergutmachung der zerstörten Städte und zerstörten Herzen hätte gezahlt werden müssen. Ein Teil der heutigen Bundesbürger in Deutschland floh und wurde vertrieben. 12 Millionen Menschen. Damals, 44, 45 und so weiter, auf der Flucht vertriebene, flüchtende Menschen. 12 Millionen Deutsche. Und sie waren angewiesen auf die Hilfe anderer. Und die kamen oft nicht freiwillig. Das war dann oft vom Staat erzwungene Hilfeleistung durch Einquartierung und alles Mögliche. Aber es waren noch Menschen da, die geholfen haben, wo andere bedürftig und angewiesen waren. Ich will das damit sagen, es kann jederzeit ein Wechsel kommen. Mal befinden wir uns auf der Geberseite, mal auf der Empfängerseite. Und es soll einen Ausgleich geben, wie bei einer Waage. Und dabei geht es ein Stück ums Abwägen. Doch wie können wir den großen Mangel ausgleichen? Und nochmal, Paulus nennt hier auch keine konkreten Summen oder Beträge. Vielmehr würdigt er die Eigenverantwortlichkeit der Christen. Erinnert noch nicht einmal an den Grundsatz des Zehntengebens, da ja alles, was wir als Christen besitzen, auch dem Herrn zur Verfügung steht und nicht nur 10%. Vielmehr klingt hier die Großzügigkeit an. Das ist der erste Ton. Denke daran, auch du kannst in diese Situation kommen. Das sagt er, sei nicht knauserig, kleinkrämerisch, klammernd. Habe diesen Ausgleich vor Augen. Wer spärlich sät, der wird auch spärlich empfangen. So heißt es nachher im Kapitel 9, Vers 6. Und wir können auch noch mehr Gedanken hineinbringen vom Wort Gottes. Denkt an die Versorgung des fliehenden Volkes Gottes in der Wüste, 1. Mose 16. Manna, es gab keine Möglichkeit, das auf Vorrat zu sammeln. Jeden Tag war man neu bedürftig. Und es hat etwas signalisiert. Es hat signalisiert Abhängigkeit von Gott. Und wir können das für uns heute so sagen, egal wie viel wir auf dem Konto haben, wir sind absolut abhängig von Gott. Das Geld, das wir vielleicht als Versicherung festhalten, das trägt in sich die Gefahr, dass wir uns aufgrund dieser angeblichen Sicherheit von Gott abwenden. Allerdings auch das Geld, das wir nicht haben, trägt in sich die Gefahr, alle unsere Kraft und Aufmerksamkeit zu binden. Aber wir können eins sagen, wir sind und bleiben von Gottes Gnade abhängig. So wie das Volk Israel seinerzeit in der Wüste. Es wird eine Lebenssituation beschrieben. In der Wüstenzeit. Also, wir sollten immer die Großzügigkeit und Gnade Gottes vor Augen haben, wenn wir fragen, wie viel ist denn angemessen? Was können wir lernen? Noch eine kurze Zusammenfassung, dann bin ich am Ende. Wenn wir nach dem Maßstab unseres Handelns fragen, dann können wir sagen, Christen wissen um den Ausgleich. Wir sind ebenso Gebende wie Empfangende. Christen wissen, dass sie ihr ganzes Leben abhängig sind von Gottes Gnade. Alle Vorsorge wird uns nicht aus dieser Abhängigkeit entlassen. Und Christen wissen, dass Gott mächtig ist, uns mit jeder Gabe im Überfluss zu beschenken, sodass auch wir jederzeit genug haben, um andere überfließend zu beschenken. Das war jetzt ein schlimmer freudscher Versprecher. Ich lese uns zum Schluss ein Wort, das im nächsten Kapitel im 2. Korinther folgt, Kapitel 9, den Vers 8. Da heißt es, wieder jetzt NGÜ, neue Genfer Übersetzung. Gott hat die Macht, euch mit aller seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tut. tun könnt. Dieser Vers fasst genau diese Gedanken zusammen. Der Reichtum Gottes, den wir Bedürftigen angeboten bekommen, von dem wir leben dürfen. Und das Geben ist ganz klar im Blick. Gott gibt so, dass wir Gebende sein können. Und das wünsche ich uns, dass wir das leben als Gemeinde, als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen. Advent und Weihnachten, da darf das im Blick sein, die überfließende Gnade. Und Advent und Weihnachten darf das auch im Blick sein, diese große Bedürftigkeit. Und sie darf uns erreichen, weil Gott genau darüber auch mit uns geredet hat und uns genau dafür auch beschenkt und setzt, platziert in dieser Welt, in diese Zeit. Amen.